ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Lauter hätten die Alarmglocken bei den deutschen Autobauern kaum schrillen können. Es drohten Lieferausfälle, hieß es vom Verband der Automobilindustrie. Möglicherweise müsse Kurzarbeit eingeführt werden. Im schlimmsten Falle könnte es gar zu einem vorübergehenden Produktionsstopp kommen. Etwa bei Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen. Und das alles wegen eines eher einfachen, aber halt essentiellen Standard-Halbleiters des Chip-Zulieferers Nexperia in den Niederlanden. Denn dessen Chips werden massenhaft in Autos verbaut, in erster Linie für die Steuerung der Fahrzeugelektronik. Vor allem bei Volkswagen, wo man sich gerade auf dem Weg zu altem Glanz sah, ist die Nervosität groß, weil die chinesischen Eigentümer von Nexperia wegen eines Streits mit den niederländischen Behörden einen Ausfuhrstopp verhängt haben. Und bei VW hat man nicht genügend Nachschub auf Lager. Und jetzt Jule Lampe.
Zwickau in Sachsen. Lange war dieser Produktionsstandort von Volkswagen nicht ausgelastet. Nun plant der Konzern hier sogar Sonderschichten. Die Nachfrage nach E-Autos spüren sie hier besonders. Modelle wie der ID.3 und der ID.4, die hier vom Band laufen, machen den Konzern zum Marktführer bei E-Mobilität in Europa. Doch nun drohen Lieferschwierigkeiten, den Erfolgskurs zu bremsen. Nicht nur in Zwickau. In einem internen VW-Schreiben heißt es: Derzeit ist die Produktion unbeeinträchtigt. Vor dem Hintergrund der dynamischen Lage können Auswirkungen auf die Produktion kurzfristig jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das Problem: Der Chiphersteller Nexperia mit Sitz in den Niederlanden und auch einem Standort in Hamburg kann derzeit nicht mehr liefern, wegen politischer Spannungen. Die niederländische Regierung übernahm Ende September die Kontrolle über das Unternehmen von dessen chinesischem Eigentümer Wingtech, offenbar wegen Sicherheitsbedenken. China reagierte mit einer Ausfuhrblockade bestimmter Teile. Wichtige Halbleiter, die zum Beispiel in Fensterhebern verbaut werden, kommen bei der Automobilindustrie nun nicht mehr an.
Die Situation bei Volkswagen, die ist jetzt schon kritisch, weil eben auch ein Produktionsausfall im Raum steht. Und Volkswagen hat eben ja zum Teil es versäumt, seit 2022 die Lieferketten eben stabil aufzubauen.
Auch damals haben Lieferkettenprobleme aufgrund von Corona zu Produktionsproblemen geführt. Nun steht Volkswagen erneut vor Engpässen. Die Bundesregierung führt bereits Gespräche mit der Industrie, mit China und auch den USA, die offenbar Druck auf die niederländische Regierung ausgeübt haben. Der niedersächsische Ministerpräsident hofft auf Schadensbegrenzung.
Man muss mit der chinesischen Regierung nach Lösungen suchen, dass man Zeit gewinnt. 30 Tage oder 3 Monate, wie man das bei Zollstreitigkeiten auch macht, einen Übergang zu definieren, indem man dann eine Lösung findet, weil ansonsten hat das natürlich erhebliche Auswirkungen.
Bedeutet, nicht nur die Sonderschichten in Zwickau stünden auf der Kippe, sogar Kurzarbeit könnte dann in allen Werken wieder Thema werden. Gemischte Gefühle bei den Beschäftigten am Stammwerk in Wolfsburg.
Die Leute machen sich Gedanken und man kann natürlich nur hoffen, dass die Halbleitergeschichte da nicht so lange sich hinzieht, sodass unendlich Kurzarbeit gemacht werden muss.
Es gibt hoffentlich immer Alternativlieferanten. Die müssen natürlich erstmal freigefahren werden.
Tatsächlich gibt es Hoffnung. Volkswagen hat bestätigt, bereits mit alternativen Chip-Herstellern im Gespräch zu sein. Doch die Zeit drängt. Aus Unternehmenskreisen heißt es, die Bestände reichen noch eine Woche.
Und dazu jetzt Anja Kohl aus unserer Wirtschaftsredaktion an der Frankfurter Börse. Anja, sollte VW jetzt einen Ersatzlieferanten für die Halbleiter gefunden haben, ist die Chipkrise damit überwunden?
Ja, noch ist ja nichts spruchreif und ein Lieferant allein wird es nicht richten. Es ist ja auch nicht nur VW betroffen, sondern ganz viele Hersteller. Denn es geht ja um Standardchips, die in großen Massen in Autos verbaut sind, die klein sind, billig, aber unverzichtbar, wie so kleine Zahnrädchen, die wirklich alles steuern, vom Blinker über den Motor, über Batteriesysteme. Die stellt Nexperia her, 40% des Weltmarktes sogar. Und da muss man jetzt Ersatzlieferanten finden. Es gibt einige in Japan, in den USA, auch Infineon aus Deutschland stellt welche her. Das muss man alles neu verhandeln. Solche Teile sind zertifiziert. Man kann die nicht einfach austauschen wie Kaugummis. Das heißt, das sind große Verhandlungen, die da stattfinden müssen. Es könnte 12 Monate dauern, sagen Brancheninsider, bis diese Chipkrise gelöst sind. Die Branche ist vernetzt. Das ist die Gefahr einerseits, aber auch die Chance, dass man Lösungen findet.
Ja, aber die Abhängigkeit bei Halbleitern und Chips aus chinesischer Produktion ist ja seit Jahren bekannt. Wieso hat die deutsche Industrie da nicht längst gegengesteuert?
Ja, man ist schon aktiv geworden, und zwar während Corona, wo es ja auch Preissprünge gab. Man hat Produktion zurückgeholt, quasi lokalisiert, man hat die Lieferketten transparenter gemacht. Man hat auch einen Plan, eine Strategie, European Chips Act genannt, wo man mit staatlichen Investitionen der Europäischen Union Chipfabriken bauen wollte. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen, und es ist wirklich negativ zurückgekommen, dass die Branche Probleme hat, schwache E-Auto-Nachfrage, mangelnde Gewinne, mangelnde Liquidität. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, und insofern geriet dies in Stocken. Das rächt sich jetzt, und jetzt kommt der Handelsstreit USA-China dazu, und Europa muss seinen Weg finden, wie man mit diesen Abhängigkeiten eben weiter umgeht.
Anja, vielen Dank nach Frankfurt.
Gerne.
Natürlich könnte man fragen, wie viel Luft nach oben ist da eigentlich noch, wenn die Europäische Union nun das mittlerweile 19. Sanktionspaket gegen Russland geschnürt hat. Man könnte aber auch sagen, die 27 Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel in Brüssel einigen können. Und so erhöht die EU nun also den Druck auf Russland, weiter den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Doch mehr noch als das nun beschlossene vollständige Importverbot von russischem Flüssiggas ab 2027 dürfte Russland eine andere Maßnahme schmerzen. Russische Vermögen, die in der EU eingefroren wurden, für Kredite zur Aufrüstung der ukrainischen Armee zu nutzen. Doch da gestaltete sich eine EU-Einigung zuletzt schwierig, wie Tobias Reckmann berichtet.
Von außen macht es nicht viel her. Ein Bürogebäude im Brüsseler Finanzviertel. Doch hinter diesen Fenstern lagert, bildlich gesprochen, ein Vermögen. 200 Milliarden Euro aus Russland, seit Kriegsbeginn eingefroren und hier verwaltet. Sein Land könnte dieses Geld gut gebrauchen, um Waffen und Munition zu kaufen. Ich hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs eine positive politische Entscheidung treffen, um der Ukraine auf die eine oder andere Weise zu helfen, auf Grundlage des eingefrorenen Geldes. Bislang nutzen die Europäer nur die Zinsgewinne aus dem russischen Vermögen. Doch viele hier am Gipfeltisch wollen weitergehen und mit dem russischen Geld einen Kredit für die Ukraine finanzieren, 140 Milliarden Euro schwer. In Belgien, wo das russische Geld liegt, wird man da nervös. Das ist ein großes Risiko. Da können enorme Forderungen auf uns zukommen. Wenn wir das machen, müssen wir das gemeinsam tun. Belgien will Garantien, dass sich alle Mitgliedstaaten im Falle einer Rückzahlung beteiligen. Das kann Belgien nicht allein. Seine Sorge ist nicht unberechtigt. Das russische Vermögen ist nur eingefroren, solange die Russland-Sanktionen alle 6 Monate von den EU-Staaten verlängert werden, und zwar einstimmig. Jemand wie Viktor Orbán aus Ungarn könnte das verhindern, so die Befürchtung. Dann hätte Russland Anspruch auf sein Vermögen und die EU-Staaten müssten das Geld zurückzahlen, und zwar aus eigener Tasche.
Der belgische Premierminister und ich, wir haben in den letzten Tagen und Wochen mehrfach über dieses Thema gesprochen. Ich teile seine Sorgen, aber er ist an einer gemeinsamen Lösung interessiert, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir heute einen Schritt weiterkommen.
Sicher ist, der Plan führt auf juristisch unbekanntes Terrain. Alles müsse rechtssicher sein, das betont auch der Bundeskanzler. Und noch eine Frage beschäftigt die Runde. Könnte das Vertrauen in Europa als Finanzplatz leiden, wenn man das russische Vermögen anfasst? Könnten Investoren verschreckt werden? Wenn man das Vertrauen von internationalen Investoren verliert, hat das Konsequenzen, klar. Aber die EU ist ein großer Markt. Wir reden hier von 27 Ländern. Das heißt, man teilt sich das Risiko. Und es wird stark davon abhängen, wie genau die eingefrorenen Gelder verwendet werden, um den Kredit bereitzustellen. Doch erst einmal muss der belgische Premier überzeugt werden. Denn ohne Belgien, da ist man sich einig, mache der ganze Plan keinen Sinn.
Und für uns beobachtet den EU-Gipfel in Brüssel heute Abend Tina Hassel. Tina, den ganzen Abend hat man da um eine Nutzung russischer Vermögen für die Ukraine gerungen, aber es scheint jetzt doch einen Durchbruch gegeben zu haben. Was hörst du da?
Ja, Ingo, da ist ein ganz dicker Knoten nach stundenlangen Beratungen doch gerade noch durchschlagen worden. Zuvor hatte ja vor allem Belgien blockiert. Aber es ist nur eine Einigung zu 26 ohne Ungarn. Und das geht auch nur, weil jetzt erst einmal die Kommission beauftragt wird, schnellstmöglich einen Vorschlag zu machen, wie die Ukraine finanziell über die kommenden 2 Jahre getragen werden kann. Und dieser Vorschlag, der muss dann aber auf dem Dezember-Gipfel von allen einstimmig verabschiedet werden. Dass heute Abend genau parallel zum Gipfel zwei russische Flugzeuge in den Luftraum von Litauen eingedrungen sind und gut 700 Kilometer weit ins Landesinnere geflogen waren, zeigt aber, was auf dem Spiel steht und wie aggressiv Putins Provokationen und Nadelstiche sind. Präsident Nauseda hat da ja schon Konsequenzen angekündigt und der estnische Ministerpräsident und mehrere europäische Außenminister haben das auch scharf verurteilt.
Also es gibt Bewegung bei der Frage um die eingefrorenen Vermögen aus Russland, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Gäbe es denn überhaupt einen Plan B?
Nee, ehrlicherweise gibt es den nicht. Die Ukraine hat einen gigantischen Finanzbedarf und sie braucht das Geld schnell, schon ab kommendem Jahr. Der Internationale Währungsfonds schätzt den Bedarf auf mindestens 130 Milliarden für die Jahre 2026 und 2027. Und das kann kein Mitgliedstaat aus seinem nationalen Etat stemmen. Europa ist nämlich nicht nur sicherheitspolitisch unter Druck, sondern eben auch wirtschaftlich. Das war ja auch das zweite große Thema hier. Und Kanzler Merz hat ja gesagt, er mache sich allergrößte Sorgen um die Wirtschaft und die Jobs in Europa. Ohne die Nutzung der eingefrorenen russischen Gelder für Kredite droht den Europäern da ehrlicherweise finanziell die Puste auszugehen.
Tina, vielen Dank nach Brüssel für die Informationen vom Gipfel dort. Und während die EU die Nutzung des eingefrorenen russischen Vermögens diskutiert und das mittlerweile 19. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringt, könnte der russische Energiesektor demnächst noch größere Probleme bekommen. US-Präsident Donald Trump hat erstmals einen Schritt getan, den er bislang gescheut hatte in seiner zweiten Amtszeit. Es soll nun auch amerikanische Sanktionen geben, unter anderem gegen den Mineralölkonzern Rosneft. Und dazu jetzt Sarah Schmidt in Washington D.C. Sarah, was genau haben die USA da vor und wieso jetzt doch Sanktionen gegen Russland?
Ja, das US-Finanzministerium hat jetzt Sanktionen gegen die zwei größten russischen Ölfirmen Rosneft und Lukoil und zum Teil auch gegen ihre Tochterfirmen verhängt. Das bedeutet, dass alle US-Vermögenswerte dieser Ölfirmen eingefroren sind und dass US-Firmen, aber auch US-Staatsbürger keine Geschäfte mehr mit diesen Firmen machen dürfen. Und außerdem zielt die US-Regierung auf noch etwas anderes ab, nämlich auf Unternehmen im Ausland, dass diese Unternehmen eben auch keine Geschäfte mehr mit diesen Ölfirmen machen. Donald Trump sagte gestern, dass Indien ihm schon signalisiert habe, möglicherweise seine Ölgeschäfte mit Russland zu stoppen. Und warum macht Donald Trump das gerade jetzt? Ihm scheint ein wenig der Geduldsfaden mit dem russischen Staatschef Putin gerissen zu sein. Es gab ja dieses sehr freundliche Treffen der beiden in Alaska. Danach passierte wenig bis gar nichts. Da sagte Trump schon, er sei sehr enttäuscht, dass Putin offenbar nicht gewillt sei, den Krieg zu beenden. Letzte Woche gab es ein Telefonat. Es hieß, die beiden würden sich noch mal treffen. Auch da ist nichts passiert. Und jetzt scheint Donald Trump sich so hingehalten zu fühlen, dass die US-Regierung diese Sanktionen verhängt hat.
Bislang gab es vor allem europäische Sanktionen gegen Russland. Wie wirksam ist das, wenn jetzt diese amerikanischen dazukommen?
Das wird sich erst noch zeigen. Caroline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, hat heute gesagt, Donald Trump wolle bewirken, dass es mit diesen Sanktionen jetzt eben Taten folgen und nicht nur Worte von Wladimir Putin. Das US-Finanzministerium hatte mitgeteilt, dass man mit diesen Sanktionen eben wolle, dass die Kriegsmaschinerie in Russland nicht mehr finanziert werden könnte. Ob das klappt, muss man abwarten. Joe Biden hatte auch schon einmal Sanktionen gegen Ölfirmen verhängt. Da war wenig draus geworden. Dass Trump jetzt die Größten ins Visier nimmt, das ist hier schon als großer politischer Schritt zu werten.
Sarah, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Und eine kleine Anmerkung noch zur Schalte eben. Die beiden russischen Flugzeuge im Baltikum bzw. haben den baltischen Luftraum nur 700 Meter, nicht 700 Kilometer verletzt und waren um die 18 Sekunden dort unterwegs. Ursprünglich wollte Donald Trump Wladimir Putin ja demnächst in Budapest treffen, was er aber offenbar selbst wieder absagte. Ein Gipfel in Ungarn, das hätte Ministerpräsident Viktor Orban sicher gefallen. Und er hätte das vermutlich heute am Nationalfeiertag für sich auch genutzt. Schließlich war heute auch Wahlkampfauftakt für die Parlamentswahl im Frühjahr, bei der es diesmal tatsächlich auch einen echten Wettbewerb geben könnte. Denn nicht nur die Anhänger von Dauerministerpräsident Orban zogen mit Landesfahnen durch die Straßen, sondern auch die von Oppositionsführer Peter Modja. Und der könnte laut aktuellen Umfragen der erste ernsthafte politische Gegner für Orbán seit 15 Jahren werden. Über das Kräftemessen an der Donau, Anna Tillack und Andreas Bachmann.
Für den kleinen Theo ist es die erste Demonstration. Seine Mutter Anna geht gegen Ministerpräsident Orbán auf die Straße. Inzwischen gebe es in Ungarn keine Demokratie mehr, sagt sie. Dieses kleine Baby soll in Freiheit aufwachsen. Wie kann das überhaupt eine Frage sein? Aber in Ungarn ist es eine, wie Sie sicher wissen. Es gibt Korruption und wir können nicht frei darüber sprechen. Auch nicht über den russischen Angriffskrieg. Wenn wir frei sprechen, verlieren wir unsere Jobs. Die beiden Frauen wollen den Mann sehen, der Orbán bei den nächsten Parlamentswahlen ernsthaft gefährlich werden könnte. Peter Modior. Seit einem Jahr liegt er in den Umfragen nun schon stabil vor Orbán. Sein Profil? Konservativ pro-europäisch. Sogar bei Orbáns Stammwählerschaft auf dem Land, wo er seit Monaten Wahlkampf macht, gewinnt er Unterstützer. Seine Mission? Die Korruption bekämpfen. Und er will an die Milliarden rankommen, die die EU wegen Orbáns Politik zurückhält und diese dann in Bildung, Gesundheit und Renten stecken. In der Bevölkerung kommt das gut an. Seit 15 Jahren regiert Orbáns Fidesz-Partei in Ungarn. Modior war mit Fidesz eng verbunden. Auch über seine Ex-Frau, die Orbán vor 2 Jahren als Justizministerin feuert. Modior geht auf Konfrontation, packt aus. Vor Millionen von Menschen spricht der Regierungsinsider auf YouTube über das korrupte Orbán-System, ruft zu Demos auf und trifft damit einen Nerv. Über Nacht wird er bekannt, kämpft seitdem für einen Regierungswechsel. Orbán hat ein System geschaffen, in dem alle Macht in einer Hand liegt. Die Presse kontrolliert wird und das Land mit Angst regiert wird. Wenige Kilometer weiter geht heute auch das andere Lager auf die Straße, Orbáns Fans. Wir brauchen Brüssel nicht, das uns sagt, was wir zu tun haben. Wir können, genauso wie alle anderen, unsere Interessen selbst vertreten. Es ist ein großes Problem, wenn andere uns vorschreiben, wie wir unseren Alltag zu leben haben. Die Stimmung hier pro Trump, anti-EU. Zehntausende sind gekommen, um Orbáns Rede zu hören. Die Botschaft? Man werde nicht für die Ukraine sterben. Brüssel hat sich entschieden, in den Krieg zu ziehen. Die Pro-Kriegsparteien haben schon eine Allianz geformt. Sie nennen sie Koalition der Willigen, willig, die anderen in den Tod zu schicken. Auf dem Heldenplatz bei Orbáns Gegnern rufen sie dreckige Fidesz. Viele bleiben stundenlang, trotz Regen. Nach Modiors Rede treffen wir Anna und den kleinen Theo wieder. Was mich wirklich berührt hat, gemeinsam haben wir so viel Power. Heutzutage ist es wirklich eine Schande, ein Ungar zu sein. Tut mir leid, Europa. Als wir uns von Anna verabschieden, will sie uns noch eines sagen. Please pray for Hungary. Bitte betet für Ungarn.
Nach Deutschland, wo es zunächst mal keinen Rechenschieber braucht, um eine gute Nachricht festzustellen. Die Steuerschätzer haben heute vorausgesagt, dass der Staat künftig mit etwas mehr Einnahmen rechnen könne als bislang. Aber um es auch gleich mal wieder zurechtzuschieben, der Bundeshaushalt kann mit diesen Mehreinnahmen allein natürlich nicht saniert werden oder Schulden abbauen. Aber vielleicht bekommt so manche Kommune trotz eines Minus auf dem Konto bald die Möglichkeit, sich Chancen auf bestimmte Projekte auszurechnen. Philipp Mann.
Geld ist Gottes Probe, predigte Martin Luther hier in Wittenberg, der Wiege der Reformation. Heute, mehr als 500 Jahre später, muss sich der Oberbürgermeister zweimal überlegen, wofür er das knappe Geld am sinnvollsten ausgibt. Die Schule müsste dringend renoviert werden, aber die Stadt hat mehr als 60 Millionen Euro Schulden.
Aber das ist so ein Punkt, Sporteinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten, da dürfen wir eigentlich nicht drüber diskutieren. Das ist Pflichtaufgabe und das ist nicht irgendwie nice to have. Und das ist etwas, was wir uns sehr wünschen.
Ob sich seine Wünsche erfüllen lassen, hängt auch von Ihren Berechnungen ab. 2 Tage lang haben die Steuerschätzer ihre Köpfe zusammengesteckt. Das Ergebnis? Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen steigen von 991 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 1116 Milliarden im Jahr 2029. Fast 34 Milliarden Euro mehr als ursprünglich erwartet. Eine gute Nachricht für Länder und Kommunen, die besonders profitieren, aber auch für den Bundesfinanzminister.
Die Wachstumsaussichten, die Steuereinnahmen sind positiv und entwickeln sich positiv. Das ist ein guter Anfang, aber mehr ist das noch nicht. Es kommt jetzt darauf an, dass Reformen schnell umgesetzt werden, dass notwendige Investitionen fließen, dass unser Land modernisiert wird.
Stimmt, sagen auch Teile der Opposition. Aber geplante Mehrwertsteuersenkungen für die Gastronomie, die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Mütterrente, das seien die falschen Projekte.
Wir machen ja bis 2029 eine Rekordverschuldung von fast 1 Billion und dazu sollen jetzt noch Steuersenkungen auf Pump kommen, die keine Wachstumswirkung haben werden. An dieser Stelle setzt die Bundesregierung die falschen Prioritäten.
Geld nur für Maßnahmen, die auch Wachstum schaffen. Das fordert die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln. Sie hat die schwarz-rote Koalition beraten. Gerade jetzt, in Zeiten technologischer Umbrüche, brauche es mehr als Klientelpolitik.
Es ist eben auch Mut gefordert zu sagen, was sind denn neue Visionen, wohin wollen wir gehen, was wollen wir erreichen und weiterzudenken als eben über den Status quo, der uns in den letzten 2-3 Jahrzehnten getragen hat.
Mut der Koalition könnte sich am Ende auszahlen, auch für Wittenbergs Bürgermeister und seinen Wunsch, endlich die Schule sanieren zu können.
Weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir jetzt.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte kirchlicher Arbeitgeber gestärkt. Wenn sie von Bewerbern verlangen, dass sie Mitglied in der Kirche sind, muss dabei das religiöse Selbstbestimmungsrecht besonders beachtet werden. Im konkreten Fall wollte eine konfessionslose Bewerberin von der Diakonie eine Entschädigung.
2012 will Vera Egenberger eine befristete Stelle als Referentin zu Antirassismus bei der evangelischen Diakonie. Doch sie bekommt nicht einmal ein Vorstellungsgespräch, obwohl sie viel Erfahrung hat.
Es war aber in der Stellenausschreibung angekündigt worden, dass man eben Mitglied einer Kirche sein müsste. Ich bin kein Mitglied einer Kirche und konnte das deswegen auch in den Bewerbungsunterlagen nicht angeben. Und hatte die Vermutung, dass ich deswegen nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden war.
Wegen Diskriminierung sprach ihr das Bundesarbeitsgericht 2018 eine Entschädigung zu. Die Diakonie berief sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen im Grundgesetz. Mit Erfolg. Denn nun entschied das Bundesverfassungsgericht, wenn die Kirchen plausibel machen, dass man für einen Job in der Kirche sein muss, hat das religiöse Selbstbestimmungsrecht besonderes Gewicht. Das habe das Bundesarbeitsgericht nicht genügend beachtet. Inzwischen haben die Kirchen die Regeln gelockert. Wer etwa in einem kirchlichen Krankenhaus arbeitet, muss nicht mehr zwingend in der Kirche sein. Aber
je mehr eine Stelle Verantwortung für genau dieses christliche Profil hat, umso wichtiger ist, dass die Person, die sich darauf bewirbt, dieses Profil auch kennt und davon überzeugt ist.
Fälle wie der von Vera Egenberger könnten also auch weiterhin für Streit sorgen.
Das Bundesarbeitsgericht hat den Anspruch von Frauen auf gleiche Bezahlung gestärkt. Es entschied in einem Grundsatzurteil, dass Frauen nicht den Mittelwert ihrer männlichen Kollegen als Maßstab akzeptieren müssen, sondern sich mit jedem Einzelnen vergleichen können. Wenn der Arbeitgeber den Unterschied nicht sachlich begründen kann, muss er der Frau genauso viel zahlen. Im konkreten Fall ging es um eine Managerin der LKW-Sparte von Daimler. Darüber muss nun das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg neu entscheiden. Das US-Verteidigungsministerium, von Präsident Trump als Kriegsministerium bezeichnet, hat etwa 60 regierungsfreundliche Medienvertreter als neues Pressekorps registriert. Sie arbeiten vor allem für Online-Medien und haben sich verpflichtet, nichts ohne Genehmigung des Ministeriums zu veröffentlichen. Fast alle bisher im Pentagon akkreditierten Journalisten seriöser Medien hatten sich geweigert, diese neuen Vorschriften zu unterzeichnen. Deshalb hatten sie vor einer Woche ihre Büros geräumt. Asterix ist in diesem Jahr zwar 66 Jahre alt geworden, geht aber noch lange nicht in Rente. Heute erschien ein neuer Comicband mit Abenteuern der Gallier in Portugal, das zu ihrer Zeit noch Lusitanien hieß. Die Auflage der deutschen Ausgabe ist mit 1,8 Millionen Exemplaren fast so groß wie die französische. Die Fangemeinde hierzulande ist die größte außerhalb Frankreichs.
Die raue Romantik eines Küstenfischerlebens ist für viele an der Ostsee nur noch eine Erzählung von gestern. Zu Wendezeiten waren es in Mecklenburg-Vorpommern noch knapp 1.500, die Hering, Dorsch und Aal an Land zogen. Heute fahren dort gerade mal knapp 160 noch beruflich aufs Meer hinaus. Und selbst denen steht wirtschaftlich das Wasser oftmals bis zum Hals. Fangquoten, Fangverbote und schrumpfende Bestände sorgen für Gegenwind. Und so erweitern einige Ostseefischer jetzt ihren Horizont und dürfen sich nach einer entsprechenden Ausbildung nun Sea Ranger nennen. Franz Fanter war mittendrin auf der Insel Rügen bei Dranske und hat erlebt, wie den Rangern nun Nachhaltigkeit ins Netz gehen soll.
Was macht eigentlich ein Fischer, wenn es kaum noch Fische gibt? Er lässt sich zum Sea Ranger ausbilden. So wie René Spreer von der Insel Rügen. Er lebt seinen Traum weiter.
Das ist genau gesagt ein Kindheitstraum. Wie ich am Strand gespielt habe und die Fischerboote da liegen sehen habe, ich dachte, dass das eigentlich ein schöner Beruf ist.
Der 42-Jährige hat es geschafft, sich und sein kleines Familienunternehmen neu zu erfinden. Fischen allein, wie hier im Brezer Bodden, reicht einfach nicht mehr.
Viele Tage, wo wir suchen müssen dieses Jahr, wo man früher genau wusste, da ist was, das ist heute nicht mehr.
Früher war er oft weiter draußen auf dem offenen Meer. Doch der Dorsch, noch vor 10 Jahren eine der Haupteinnahmequellen, darf nicht mehr gefischt werden. Sein Bestand eingebrochen.
Somit ist im Moment eigentlich die Ostsee sehr unlukrativ für uns geworden, weil der Aufwand zu hoch ist, um dort Flundern oder Scholle zu holen.
Hier im Brackwasser des Boddens gibt es zumindest noch die Chance auf Plötzbarsch oder eben Hecht. Ganz aufzugeben, so wie viele andere Küstenfischer, war für René Spreer keine Option. Die Lösung, eine Fischzucht. Das Know-how dafür hat er aus seiner 8-monatigen Fortbildung zum Fachwirt für Fischerei und Meeresumwelt, zum sogenannten Sea Ranger. Beim Aufbau der Fischzuchtanlage war die gesamte Familie Spreer beteiligt.
Mein Bruder haben wir die Räumlichkeiten viel geschaffen und mit Maria haben wir die ganze Anlage gebaut. Bis nachts gebohrt, die Löcher und alles verklebt. Und läuft wunderbar. Das macht einen schon ein bisschen stolz, ne? Dass man sowas alleine errichtet hat.
Spreers Frau Maria übernimmt die Pflege der afrikanischen Welse.
Es macht ihm einfach total Spaß, die Tiere beim Wachsen zuzusehen. Der tägliche Umgang damit und auch so viel Neues zu lernen.
Nach 6 Monaten landen die Welse dann auf dem Tisch, geräuchert als Schnitzel oder Roulade. Auch der gefangene Hecht wird im familieneigenen Restaurant verarbeitet.
Lars, ich bringe ein bisschen Arbeit.
Bruder Lars verwertet den Hecht von Kopf bis Schwanzflosse.
Ganz wichtig, dass wir jetzt auch die Karkassen zum Beispiel nutzen, dass wir Fischsuppe machen. Ne? Gibt einen schönen Sud. Und dann werden die Filets natürlich 3-4 Portionen. So, dass wir mit dem wenigen Fisch ausreichend Geld verdienen.
Fischfang, davon ist Spreer überzeugt, muss nachhaltig sein. Der Sea Ranger will helfen, dem Patienten Ostsee zu verstehen, der mit Sauerstoffmangel und Erwärmung zu kämpfen hat. Für ein Forschungsprojekt misst er mit einer Sonde regelmäßig die Wasserqualität an speziell vorgegebenen Punkten. Sascha Winkler vom Thünen-Institut für Ostseefischerei schätzt die Arbeit des Fischers.
Für uns ist der Vorteil dadurch natürlich, dass wir viel, viel, viel mehr Daten zur Verfügung haben an viel mehr Messpunkten, als mit Forschungsschiffen möglich wäre. Und auch in flacheren, küstennahen Gebieten, wo Forschungsschiffe an sich gar nicht erst hinfahren würden.
Ab Januar sollen 10 weitere Sea Ranger ins Forschungsprojekt einsteigen. Jedem bringt das fast 2000 Euro brutto im Monat. Für René Spreer hat die neue Aufgabe auch einen ideellen Wert.
Ob wir die Möglichkeit haben, was zu ändern, was auch wichtig ist für unsere Kinder nachher. Denn man möchte ja doch, dass sie nachher auch noch was zum Leben haben.
Aktuell laufen Gespräche, die Sea Ranger-Idee nach Schleswig-Holstein und perspektivisch auch in den gesamten Ostseeraum zu exportieren.
Was für ein alter Hut, könnte mancher jetzt sagen, wenn von Mensch ärgere dich nicht die Rede ist. Stimmt, das Spiel gibt's ja auch schon seit mehr als 100 Jahren. Doch trotz der fundamentalen digitalen Veränderungen auch in der Welt der Spiele, in der rasend schnelles Internet-Gaming mit faszinierenden Grafikeffekten immer atemberaubender wird, Brettspiele behaupten sich mit breiter Brust auf dem Markt. Und nicht nur die Klassiker, zu denen auch Schach oder Mühle gehören. Auf der weltgrößten Brettspielmesse in Essen, die noch bis Sonntag läuft, präsentieren sich mehr als 1500 neue Spiele. Deutschland gilt als das Spieleland, wo man sogar zum Spielen einem Club beitritt. David Sions.
Welches Spiel wird es heute?
Also Schlösser geht.
Schlösser kann ich immer spielen. Mischwald.
Schlösser gegen Mischwald. Sie haben sich schnell entschieden. Schlösser des König Ludwig heißt das Spiel, mit dem Sie gleich den Abend verbringen werden. Rund 200 Spiele stehen zur Auswahl beim Spieletreff in Köln. Viele kommen schon seit Jahren regelmäßig hierher. Das Spielen eine Leidenschaft.
Ja, es ist einfach ein schönes Gehirnjogging. Man denkt über was nach und ist halt wirklich super konzentriert, denkt über nichts anderes nach. Das finde ich ganz super.
Und natürlich halt die soziale Interaktion während des Spiels. Also ich meine, man könnte ja sicherlich auch zu Hause am Computer sitzen, aber ich finde, so ist einfach nochmal viel cooler, den Leuten in die Augen zu gucken.
Wenn ich halt den ganzen Tag schon am Rechner gesessen bin, auf Arbeit, dann ist es halt ganz cool, wenn ich irgendwie nochmal eine Offline-Aktivität habe.
Einige der Spiele sind hochkomplex.
Und da kannst du dann deine Menschen draufbauen.
Wer die Regeln schon kennt, erklärt sie den anderen. Allein das kann schon mal eine Stunde dauern.
Ihr wart ja auch vorbildlich, ihr habt euch ja vorher ein Regelvideo angeschaut, ja, ne? Sodass quasi das Erklären jetzt relativ schnell vonstatten geht.
Gut 40 Leute sind diesmal gekommen. An manchen Abenden sind es noch deutlich mehr.
Auch schon vor Corona hatten wir wirklich richtig großen Zulauf. Und dann danach durften ja jahrelang oder ein Jahr lang die Leute sich nicht wirklich treffen. Und wie wir wieder offen hatten, da haben die uns die Bude eingerannt. Und es wird immer mehr.
Auch hierher kommen immer mehr Menschen. Die Spielemesse in Essen. Dieses Jahr erwarten die Veranstalter hier über 4 Tage verteilt mehr als 200.000 Besucher. Martin Brock-Konzen ist hier auf der Suche nach neuen Spielen für seinen Verein. Dass die weltgrößte Brettspielmesse gerade in Deutschland stattfindet, aus seiner Sicht kein Zufall. Irgendwie ist da eine besondere Verbindung.
Keine Ahnung, warum das jetzt bei uns so speziell vorkommt, aber ist so. Und es sind alle Spiele, gerade in diesem Kennerbereich, haben ganz klare, feste Regeln. Und ich denke schon, dass wir auch irgendwie regelverliebt sind und das passt dann zusammen.
Sie will noch mehr Menschen zum Spielen bringen. Christina Valentina Brandt war früher Radiojournalistin. Heute bietet sie Weiterbildungen für den Einsatz von Gesellschaftsspielen an, zum Beispiel an Schulen. Denn damit lasse sich viel lernen.
Impulskontrolle, unfassbar wichtig. Eine Fähigkeit, die viele Schülerinnen und Schüler nur bedingt haben. Konzentration, Problemlösefähigkeiten.
Von Spielen für Kinder und Familien bis hin zu den komplizierten Expertenspielen ist hier alles dabei. Martin Brock-Konzen verlässt die Messe mit vollen Händen. Schon beim nächsten Spieletreff können sich seine Vereinsmitglieder auf neue Spiele freuen.
Und beim Wetter ist es ja auch so ein bisschen wie beim Spiel. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Und auf welche Spielart wir uns einstellen müssen, das verrät uns jetzt Carsten.
Das mache ich sehr gerne. Es wird auf jeden Fall windig und stellenweise stürmisch. Schon heute tagsüber gab es teilweise Orkanböen, vor allem im Südwesten unseres Landes, im Schwarzwald. Dort waren es mehr als 157 Kilometer pro Stunde. Das, was wir hier heute aufgetragen haben, das sind die höchsten Windgeschwindigkeiten der letzten beiden Stunden. Also jetzt aktuell vom Abend im Schwarzwald auf den Bällchen immer noch 94 Kilometer. Aber das Hauptwindfeld hat sich mehr in die Mitte verlagert. Der Brocken hat jetzt im Harz mit 120 Kilometer pro Stunde eine Orkanböe gemeldet. In Wuppertal gab bis 93 Kilometer pro Stunde. Und diese Windgeschwindigkeiten, die gehen einher mit neuen Regenschauern, die in den letzten 2 Stunden hier in den Westen Deutschlands reingekommen sind. Die haben den Wind nochmal angetrieben. Und was wir jetzt hier sehen, beim nächsten Radardurchlauf noch einmal, der nächste Regen setzt noch weiter nördlich an und kommt hier von den Niederlanden eher Richtung Emsland und Ostfriesland voran. Und damit verlagert sich auch dieses Starkwindfeld Stück für Stück heute Nacht und auch morgen in den Norden Deutschlands. Deshalb als nächstes hier der Strömungsfilm. Da, wo es orange eingefärbte Pfeile sind, gibt, dort kann es am ehesten diese Sturmböen geben. Und wir sehen morgen dann wirklich im Norden an der Nordseeküste. Dort sehen wir sogar die rote Farbe. Das heißt, hier kann es also auch schwere Sturmböen und sogar einzelne Orkanböen geben. Also der Wind ist ein Thema, auch am Wochenende noch. Hier sehen wir den Samstag, da kommt auch nochmal Nordwestwind dazu. Und auch der Sonntag bringt immer wieder neue Windböen ins Land. Dazu dann die Wolken. Und heute Nacht breiten sich, wie gesagt, die neuen Regenwolken von den Niederlanden kommend Richtung Niedersachsen aus. Und auch morgen tagsüber bleibt es eher im Norden. Am Nachmittag dann wirklich nur noch ganz im Norden in Schleswig-Holstein ziemlich nass. Ansonsten oftmals trockenes Wetter, sogar mit Wolkenlücken und einigen Sonnenstrahlen und nur ganz vereinzelten Regenschauern. Also das Wetter wird oft gar nicht so schlecht. Der Wind bleibt. Die Temperaturen dazu heute Nacht im Süden einstellig, im Norden zweistellig. Tagsüber meistens 10 bis 14 Grad in den Mittelgebirgen und am Alpenrand ist es etwas kühler. Ja, und kühl geht es auch ins Wochenende weiter, das mit vielen Wolken, mit windigem, wechselhaftem Wetter. Und die Höchstwerte liegen meistens nur bei Werten um rund 10 Grad.
Spielend leicht erklärt von Carsten Schwanker. Vielen Dank für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit politischer Satire.
Dazu begrüßt Sie gleich das Team von Extra 3.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.